ARD. SWR Kultur. Forum.
Was sagen Sie als Jude dazu, wenn der Nahostkonflikt persönlich wird? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Der Gazakrieg, israelische Angriffe auf Irans Atomanlagen oder die Explosionen in Katar. Weltweit werden Jüdinnen und Juden häufig in eine kollektive Verantwortung für die Politik oder auch die Kriegsführung Israels gedrängt. Dies beruht unter anderem auf dem Vorurteil, dass die Juden eine einheitliche weltweite Gruppe seien, die unabhängig von der tatsächlichen individuellen Haltung für alles verantwortlich gemacht werden können, auch für den Nahostkonflikt. Dies wird oft vermischt mit verbaler und tätlicher Feindseligkeit. Israel-bezogener Antisemitismus ist seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober 2023 schlimmer geworden. Wie werden antisemitische Stereotype auf den Staat Israel übertragen? Wie kann diese Zuschreibung verhindert werden? Darüber reden wir im SWR Kulturforum mit dem österreichischen Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch, mit Stella Leder. Sie ist Dramaturgin und Autorin und leitet das Institut für Neue Soziale Plastik in Berlin. Unter anderem entstehen dort künstlerische Projekte aus jüdischer Perspektive. Und mit Friederike Lorenz-Sinai, Professorin für Methoden der sozialen Arbeit und Sozialarbeitsforschung an der Fachhochschule Potsdam. Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Antisemitismus und Bildung und die Shoah. Frau Lorenz-Sinai, fangen wir mal mit Ihnen an. Direkt nach dem Hamas-Überfall ist der israelbezogene Antisemitismus geradezu explodiert. Jetzt sind Sie Wissenschaftlerin und mit solchen Zusammenhängen eigentlich vertraut. Hat Sie das Ausmaß dennoch überrascht?
Die Form, in der der gezielt von den Terrorgruppen mobilisierte politische Antisemitismus eskaliert ist, hat nicht überrascht. Die Formen sind tradiert und spätestens mit den Studentenprotesten nach dem Sechstagekrieg gibt es regelmäßig diese weltweiten Mobilisierungen, in denen Israel sozusagen die alleinige Verantwortung für komplexe Konflikte und Interessenslagen im Nahen Osten zugeschoben wird. Nach dem Libanonkrieg 82, nach den Gazakriegen oder während der Kriege Israels mit der Hamas 2007, 2014, 21, diese Mobilisierung antizionistischer Ressentiments, vernichtungsideologischer Sprachbilder, die Mobilisierung auf den Straßen, in den Hochschulen, in der Wissenschaft ist nicht neu. Aber was neu ist, dass selbst nach einer solchen Extremgewalt, in der international geächtete Gewaltformen zum Einsatz kamen, wie die Geiselnahmen von Babys, Kindern, ZivilistInnen, in denen systematische sexualisierte Gewalt, dass selbst nach einem Massaker solchen Ausmaßes unmittelbar noch am 7. und 8. Oktober diese antisemitische Mobilisierung einsetzt, das hat schockiert und auch in gewisser Hinsicht überrascht.
Frau Leder, auch heute ist der Gazakrieg, israelische Kriegsführung oder auch die Sanktionsvorschläge der EU-Kommission sind Thema und vieles mehr. Wie werden oder wurden Sie denn persönlich auf den Nahostkonflikt angesprochen?
Ich muss sagen, ich persönlich werde inzwischen relativ wenig darauf angesprochen im privaten Umfeld, weil mein privates Umfeld sich sehr viel mit Antisemitismus auseinandersetzt oder jüdisch ist. In meiner Arbeit ist es so, dass sich was sehr stark verändert hat. Also wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Kulturinstitutionen zusammen zu jüdischen Themen und zum Thema Antisemitismus. Und einer der ersten Verschiebungen, wo ich so dachte, okay, jetzt kann man das wirklich ganz, ganz klar festmachen, die ich festgestellt habe, ist, dass früher ich oft gefragt wurde nach der Besetzung des Westjordanlands und der Frage, wie ich eigentlich dazu stehe oder wie wir dazu stehen, was wir von der Siedlungspolitik halten und solche Dinge. Und inzwischen werden wir gefragt nach unserer Haltung zu 1948, also zur Staatsgründung Israels. Und ich war sozusagen zunächst überrascht, weil ich muss sagen, in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege, in dem sich primär deutsche Künstlerinnen und Künstler bewegen, da wissen Leute gar nicht so viel über die Geschichte von Israel. Also die Zahl 1948, würde ich sagen, die war vorher nicht bekannt. Und daran sieht man, wie stark diese Propaganda, mit der der 7. Oktober einherging oder die danach passiert ist, wie die durchgesickert ist und wie erfolgreich die war. Also dass sozusagen unmittelbar nach dem Massaker eine Propaganda einsetzt, wo es um die Existenz Israels geht und damit das Massaker ja auch gerechtfertigt wurde und wird.
Herr Rabinowitsch, wie sind da Ihre Erfahrungen der letzten Zeit oder auch der Vergangenheit?
Das, was neuartig ist, ist, dass eine große Verunsicherung auch in der jüdischen Gemeinde zu spüren war. Was besonders auffällig war, ist für mich gewesen, dass unmittelbar nach, ja sogar noch während des Massakers am 7. Oktober, es Freudenkundgebungen gab und aggressive Aktionen. Ich wohne im 2. Bezirk in Wien, das ist die Leopoldstadt, das ist die ehemalige Matzesinsel. Das ist der Wohnbezirk, wo viele jüdische Leute gelebt haben einst und jetzt wieder einige leben. Dort wurden fremde Männer gesehen, die am selben Tag umhergingen und Türen mit Mezuzot fotografierten, mit diesen Gebetskapseln, den jüdischen. Auch unsere Tür ziert eine solche Gebetskapsel. Und ja, das ist eines, was neu ist, dass die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens nicht mehr da war. Was tatsächlich immer wieder aufgetreten war und was man sagen kann, nichts Neues ist, das ist etwas, was diesen Konflikt so gegenüber allen anderen auszeichnet und unterscheidet von den anderen. Nämlich, dass wenn es im Nahen Osten zu einem Konflikt kommt, wenn dort geschossen wird, dass Juden und Jüdinnen weltweit ins Fadenkreuz geraten können. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass die Existenz Israels, und wenn ich sage Israel, dann meine ich damit den Staat Israel, aber auch das Volk Israel im biblischen Sinne, von Anfang an davon geprägt ist, in Zweifel gezogen zu sein.
Frau Lorenz-Sinai, klären wir vielleicht mal kurz den Begriff israelbezogener Antisemitismus. Was versteht man darunter?
In der Antisemitismus-Theorie ist das Bild der Zwiebel sehr hilfreich, das darauf verweist, dass es sozusagen nicht immer neue Formen gibt, sondern sich die uralten Formen umeinander schichten, aber bis in die Gegenwart enthalten sind und immer wieder aktualisieren. Es beginnt mit dem antiken vorchristlichen Antijudaismus, setzt sich fort mit verschiedenen Formen im Mittelalter, in denen Juden und Jüdinnen verantwortlich gemacht wurden für die Pest und für verschiedene gesellschaftliche Krisen, der rassistische, der politische Antisemitismus. Und eben spätestens nach der Staatsgründung, auch schon in den Diskussionen davor, setzt der israelbezogene Antisemitismus ein, den man beschreiben kann als eine Form des politischen Antisemitismus, der auch dazu genutzt wird, Massen zu mobilisieren, der in Parteiprogramme Eingang findet, der in hohem Maße identitätskonstituierend ist. Das wird auch aktuell, denke ich, sehr deutlich, dass ganze Identitäten aktuell darauf aufbauen, öffentlich sozusagen diesen israelbezogenen Antisemitismus voranzutreiben. Und der israelbezogene Antisemitismus hat zwei wichtige Elemente. Das ist eben der politische Antisemitismus und der antizionistische Antisemitismus. Im politischen Antisemitismus überwiegt diese vernichtungsantisemitische Mobilisierung, die ganz stark auf Emotionen beruht, auf der Sinnstiftung, auf der Vorstellung, die Welt zu bereinigen vom Jüdischen und diese Fantasie sozusagen dann Bahn gebrochen wird in diesen Befreiungsideologien und einer starken Identifikation mit den vermeintlich Unterdrückten. Im antizionistischen Antisemitismus wird sozusagen, das hat auch Stella Leder, glaube ich, eben bereits angesprochen, die Existenz Israel selbst bereits dämonisiert und das Projekt des Zionismus, das ja sehr vielschichtig ist, das viele Facetten hat, das auch viele verschiedene politische Spektren beinhaltet, wird umgedeutet, als ginge es dabei um ein im Kern nationalistisch-faschistisches Projekt, das der Unterdrückung und Ausbeutung dient. Es wird zu einem vermeintlich imperialistischen Projekt gemacht, wobei es in der Grundidee des Zionismus eben darum ging, ein demokratisch auch jüdischen Staat aufzubauen, der Juden und Jüdinnen weltweit als Zufluchtsort dienen kann, der aber auch mit vielen verschiedenen politischen Konzepten verbunden war. Und diese beiden Elemente sind zentral, um den israelbezogenen Antisemitismus zu verstehen, der sich aber weiterhin verbindet mit den anderen Formen. Also auch die Elemente des christlichen Antijudaismus sind weiterhin präsent, unter anderem in der Kunst. Auch die rassistischen Elemente des Antisemitismus, all das ist weiterhin da.
Können wir vielleicht mal ein paar Beispiele nehmen, dass man das klarer verstehen kann, was wir zum Beispiel zurzeit erleben an sogenanntem israelbezogenem Antisemitismus, ja in ganz Europa, kann man sagen.
Dieser israelbezogene Antisemitismus hat auch einen Ausläufer im sekundären Antisemitismus, nämlich in jenem, der eigentlich mehr oder weniger sagen möchte, die Juden sind auch nicht besser als die Nazis, der sozusagen eine Relativierung der jüdischen Geschichte und Vergangenheit und des Leids auch mit einbezieht. In diesem Bild ist der Zionismus dann nicht ein Ausweg aus einem Leid, aus einer Verfolgungsgeschichte, sondern ein kolonialistisch-rassistisches Projekt, ohne zu sehen, was eigentlich Beweggründe dieses Zionismus waren. Also die Ausschaltung und die Negierung dessen, was schon vorher da war an Antisemitismus. Das ist miteinander verbunden. Denn es gibt ja Israel letztlich auch wegen des Antisemitismus und es gibt eben jetzt einen Antisemitismus auch wegen Israel und das ist ineinander verschränkt. Aber Sie wollten von mir Beispiele. Ja, also sicherlich auch, wenn israelische Regierungspolitik auf religiöse Stereotypen und überhaupt auf jüdische Stereotypen zurückgeführt wird, wenn Israel als das Böse schlechthin dämonisiert wird, das sind solche Beispiele, die man vorbringen kann. Ich bin ja nicht selber jemand, der israelischen Regierungspolitik oder der Kriegsführung unkritisch gegenübersteht, ganz und gar nicht. Aber was mich besonders beeindruckt, ist die Leidenschaft. Es wurde schon angesprochen, die Emotionalität, mit der das gesamte israelische Projekt, das zionistische Projekt, das diese Nation insgesamt pauschal verworfen wird.
Wir können auch in die Zeit vor dem 7. Oktober gucken. Wir hatten die Auseinandersetzung zum Beispiel um die Documenta 15 und am Rande dieser Auseinandersetzung, die sich ja vor allem um die verbalen Äußerungen von Ruhan Krupa drehten, gab es ja außerdem noch diese Reihe Gaza Guernica. War ein interessantes Beispiel für israelbezogenen Antisemitismus in künstlerischen Kontexten. Da passieren mehrere Sachen. Das eine ist sozusagen, dass der Titel dieser Bilderreihe, die da gezeigt wurde, schon Israel unmittelbar vergleicht mit den Nationalsozialisten. Und in diesen Bildern, diese Bilderreihe bestand aus Collagen, die sich beziehen auf Bilder aus dem europäischen Kanon der klassischen Malerei und dann eben kollagiert werden mit aktuellen Bildern der israelischen Armee. Und es gab zum Beispiel dieses sehr, sehr berühmte Bild von François Millet. Das zeigt Bauern, die auf einem Feld schlafen. Das ist ein Bild im Original aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Und dieses Bild wird dann genommen und den Bauern werden gegenübergestellt Soldaten der israelischen Armee, die aus dem Hinterhalt im Begriff sind, diese unschuldigen Bauern zu überfallen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Motive, die, sage ich mal, aus dem modernen Antisemitismus kommen, nämlich der natürliche Mensch, der gute Arbeit verrichtet in seiner natürlichen Umgebung und zu einem natürlichen Volk gehört, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die hinterhältige und hochgerüstete israelische Armee, die mit modernster Technologie ausgestattet ist und selbstverständlich aus dem Hinterhalt kommt, intransparent handelt und in der absolut überlegenden, machtvollen Position ist. Einerseits hat das eine gewisse Eindeutigkeit, dieses Bild, und gleichzeitig ist es so, dass wenn man Antisemitismus und auch den Antisemitismus, der vor dem israelbezogenen Antisemitismus existiert hat, wenn man den nicht lesen kann und nicht deuten kann und nicht dekonstruieren kann, dann fällt einem das im Zweifelsfall so erstmal nicht auf. Und dann fungiert dieser alte, tradierte Antisemitismus sozusagen als Sprungbrett in den Neuen, der völlig unbewusst wahrgenommen wird und sich dann auch in bestimmten sehr einseitigen politischen Haltungen wiederum äußert.
Es gibt ja die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, gefördert vom Bund, aber wo auch viele regierungsunabhängige Organisationen zuarbeiten, mitmachen, oder auch der Zentralrat der Juden in Deutschland, die antisemitische Vorfälle sammeln und in verschiedene Kategorien einteilen, Gewalt, Angriffe, gezielte Sachbeschädigung und so weiter. Sie haben jetzt schon ein Beispiel oder mehrere Beispiele angesprochen. Es gibt ja in ganz Europa zurzeit sehr viele, sagen wir mal, Boykottdebatte über den ESC 2026 in Wien. Wenn Israel teilnimmt, kommt Spanien nicht vielleicht, Niederlande nicht oder Irland. Oder auch was ganz anderes scheinbar oder wirklich, ein Lokal in Freiburg im Breisgau, ein syrisches Restaurant, bietet ein israelisches Gericht an und wird daraufhin bedroht. Sind das sozusagen zwei Beispiele, die trotzdem immer das Gleiche widerspiegeln?
Darf ich daraufhin
gerne
was sagen? Ja, ich glaube, das wirklich Interessante ist, mit was für einem Furor wir es hier zu tun haben. Ja? Also ich meine, es käme ja kaum jemand auf die Idee, ein chinesisches Restaurant mit chinesischer Politik in Bezug zu setzen oder russische Restaurants. Ja? Aber was noch besonders beeindruckend ist, ist, mit welchem Furor vorgegangen wird. Also wenn zum Beispiel in Spanien jetzt bei einer Radrennfahrt eine Demonstration hineinläuft und letztlich den israelischen Radfahrer attackiert, ja, dann haben wir es mit einer anderen Boykottmaßnahme oder mit einem anderen Boykottfuhrer zu tun als in anderen Fällen. Ist das nachvollziehbar, wenn ich das sage, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie gefordert wird, dass man die israelischen Künstler nicht mehr einladen soll, dass das ganz anders diskutiert wird, als etwa in Bezug auf Russland das diskutiert worden ist. Denn da war das eine Feuilleton-Debatte. Hier geht es einher mit Protesten, bei denen Bühnen gestürmt werden und wo auch Leute, die sich ganz eindeutig als Kritiker des Krieges, das ist völlig egal, zeigen, angegriffen werden, nur aufgrund ihrer nationalen Herkunft. Und das geht dann weiter, es trifft dann auch nicht nur Israelis, es trifft dann auch jüdische Leute. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es ist auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder in diesem Gespräch jetzt angekommen ist, aber noch nicht ausgesprochen worden ist. Nämlich, dass es einen Unterschied macht und einen Unterschied gibt zwischen Rassismus und Antisemitismus. Die Leute bemerken das sehr oft nicht. Rassismus ist die Legitimierung eines sozialen Unrechts durch Biologie und zielt auf Ausbeutung hin. Beim Antisemitismus geht es um eine Welterklärung. Und wenn man sich anschaut, was an Antisemitismus uns entgegentritt, dann ist es, dass eigentlich gesagt wird, wenn es diesen Staat nicht gäbe, wenn es dieses Problem nicht gäbe, wäre Frieden auf der Welt. Es ist eine Art Welterklärung und ein Weltmythos. Nun, diese Welt ist tatsächlich ja sehr kompliziert zu verstehen. Der Antisemitismus bietet eine sehr einfache Lösung. Und das unterscheidet diese Leidenschaft, wie ich schon vorher gesagt habe, von einer Kritik, einer politischen Kritik, die einem komplexen Konflikt sich nähert.
Ja, also vielleicht anknüpfend an die Beispiele, die genannt wurden, würde ich gerne noch ein wenig in die Alltagssphären vertiefen, in denen israelbezogener Antisemitismus als Diskriminierungs- und Gewaltform wirkt, vor dem 7. Oktober und in einer eskalierenden Form nach dem 7. Oktober. In der gemeinsam mit Marina Czerniewski durchgeführten Studie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert haben wir jüdische und israelische Communities in Deutschland viersprachig angefragt und sehr viele Interviews geführt. Eine große Zahl der TeilnehmerInnen sind Israelis, die in Deutschland ihren Hauptlebenspunkt haben. Ich würde zwei Ebenen ansprechen. Das eine, das wurde aber auch schon gesagt, israelische Interviewpartnerinnen beschreiben eben diese unmittelbare Solidaritätsverweigerung, den Empathieentzug, aber auch Modi der Schuldzuweisung, der Legitimation, der Rechtfertigung, die sich durch das nichtjüdische Umfeld ziehen, zum Teil aber auch durch Beziehungen, durch Dates, die nichtjüdische Schwiegerfamilie und ähnliches, also das sozusagen gesamte Umfeld durchzieht. Wenn wir dann aber nochmal in Bereiche gucken, wie Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Nutzung der öffentlichen Infrastruktur wie den öffentlichen Nahverkehr, oder auch Dienstleistungen wie Zugang zu Medizin, zu therapeutischer Versorgung. Überall hier schildern Interviewpartnerinnen konkrete Diskriminierungserfahrungen. Und bei Israelis nochmal in einer besonders zugespitzten Form, weil es hier ja um zentrale Identitätsmerkmale geht, wie zum Beispiel die Muttersprache Hebräisch oder auch Israel als Geburtsort, in dem Menschen aufgewachsen sind, in dem sie sozialisiert wurden, wo Freundinnen, Familie, Angehörige leben. Und wenn beides Herkunft und Sprache zum Anlass wird für zum Teil extrem gewaltförmige Übergriffe, insbesondere im Nahverkehr, Übergriffe bei mehr ärztlichen Behandlungen, wo Interviewpartnerinnen entblößt sitzen und auf einmal offensiv konfrontativ in Verantwortung gezogen werden für den Krieg im Gazastreifen, wird deutlich, dass es hier um ganz klassische Diskriminierung geht. Wir haben aber in Deutschland eine Debatte, in der Antisemitismus nach der Shoah historisiert wurde und Juden, Jüdinnen auch auf Distanz gehalten wurden, jüdisches Wissen auch kaum einbezogen wurde in Debatten zu Antisemitismus und dadurch so ein Verständnis von Antisemitismus als konkrete Diskriminierungs- und Gewaltform nicht entwickelt wurde, sondern Antworten in der Arbeit gegen Antisemitismus immer bei Juden selbst gesucht wurden, sozusagen durch Begegnungsprojekte und ähnliches. Und das wird so deutlich in der Zeit nach dem 7. Oktober, als es für diese zum Teil extremen Diskriminierungserfahrungen keine Anlaufstellen oder Adressen gibt in Institutionen, die sich hier zuständig sehen und entsprechend gewaltsensibel und diskriminierungskritisch auch Schutz bieten und hier nicht primär gesehen wird, es geht erstmal ganz konkret um Schutz, um Sicherheitsbedürfnisse und auch um Repräsentation und Teilhabemöglichkeiten von Juden, Jüdinnen und Israelis in Deutschland. Vielleicht darf ich doch noch einen Satz zu Lahav Shani nachschieben.
Dem israelischen Dirigenten, der ausgeladen wurde aus Gent beim Flandern-Festival.
Genau, weil viele der Debatten beziehen sich dann auf Israelis, die qua Beruf auch in einer exponierten öffentlichen Rolle sind. Auch in dieser müsste Shani sich nicht äußern. Die meisten Israelis in Deutschland haben aber sozusagen nicht öffentliche Berufe, sind tätig, ne, im Einzelhandel, als Handwerker, im Bildungsbereich. Diese Diskriminierung, die wir im Großen sehen, dann in diesen Boykotten oder diesen Interventionen, passiert auch alltäglich im Kleinen, am Arbeitsplatz und so weiter, in Bildungsinstitutionen.
Vielleicht ganz kurz aus dem Statement von dem Flandern-Festival, da wurde gesagt, über die Haltung von ihm gegenüber dem, ich zitiere, völkermörderischen Regime in Tel Aviv, hätte er sich keine ausreichende Klarheit bestanden. Frau Leder, Sie sind ja im Kulturbereich tätig. Ist das nun ein Paradebeispiel aus Ihrer Sicht?
Ich finde, das ist ein sehr interessantes Beispiel aus verschiedener Hinsicht. Also als Organisation, das Institut für Neue Soziale Plastik, wir haben ein Netzwerk gegründet von jüdischen, israelischen Künstlerinnen und Künstlern vor ein paar Jahren, als sich anfingen, diese Boykottdebatten und israelbezogener Antisemitismus im Kulturbereich durchzusetzen oder größer zu werden und um sich zu greifen. Und das auf eine Weise, die oft sozusagen, sage ich mal, schwer durchschaubar war, außer wenn man davon selber betroffen war. Und wir haben dieses Netzwerk gegründet, um ein Forum zu schaffen für den Austausch zu diesen Themen. Also ein Forum für von Antisemitismus betroffenen Künstlerinnen und Künstler. Und ich würde sagen, heute sind wir der Knotenpunkt für jüdische und israelische Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, aber teilweise durchaus auch darüber hinausgehend. Und nach dem 7. Oktober war völlig klar, dass wir als Organisation niemanden mehr kannten, keine israelischen Künstlerinnen und Künstler mehr kannten, die nicht in irgendeiner Form entweder von direkter oder verbaler Gewalt und Diskriminierung betroffen waren, von Boykott, Isolation, Kontaktabbrüchen, Projektabsagen, Vertragsaufkündigungen und anderen Phänomenen, das in einer Situation, in der viele selbstverständlich sowieso in Trauer waren, in Verzweiflung waren, oft Menschen kannten, die unmittelbar betroffen waren. Das sind Erfahrungen, die komplex sind, weil, ich sage mal, nicht jeder Kontaktabbruch, nicht jedes Vertragsende, nicht jedes Projekt, das zwar lange geplant war, dann aber doch nicht zustande kommt, wird beendet mit Klarheit, wie diese Zusammenarbeit mit Lahav Shani aufgekündigt wurde. Das heißt, die Leute sind oft in der Situation, dass sie sagen, ich weiß gar nicht so genau, ob ich wirklich boykottiert wurde. Vielleicht ist das auch Zufall. Vielleicht mögen die mich nicht. Vielleicht waren die nicht zufrieden mit der letzten Zusammenarbeit. Also da ist oft so eine Unsicherheit. Und ich glaube, diese Debatte um Lahav Shani ist in unterschiedlicher Weise interessant und ein interessanter Bruch. Erstens unterscheidet sich dieser Moment, weil es so eindeutig ist und weil es einen sehr bekannten Künstler trifft und weil es ein deutsches Orchester trifft. So, also das ist sozusagen, das ist eine ganz andere Situation, als wenn die einzelne israelische Künstlerin eine Absage bekommt, die vielleicht auch nicht so bekannt ist und sich dreimal überlegt, ob sie medial darüber sprechen will. Weil das nämlich für die Leute in der Regel bedeutet, dass sie noch weniger Aufträge bekommen. Ne? Also wenn die erstmal öffentliche Kulturinstitutionen kritisieren, kommen die in eine ganz, ganz schwierige Situation. Das Zweite, was interessant ist, ist, dass die politischen Reaktionen eindeutig und solidarisch sind. Das haben wir in vielen anderen Fällen so nicht. Und das Dritte, was interessant ist, ist, dass es der Bereich der Hochkultur ist. Im Bereich der Popularmusik haben wir dieses Phänomen der Ausladung in dieser brachialen Form schon die ganze Zeit, auch im Bereich des Films, im Bereich der zeitgenössischen Kunst und so weiter und so fort. Aber hier geht es in einen Bereich rein, wo ich glaube, man bis vor kurzem noch gedacht hat, ah, naja, die Hochkultur, das ist ja so ein guter, bürgerlicher, von Bildung geprägter Bereich, von vernünftigen Menschen mit hohen Einkommen, die teure Tickets zahlen, die machen solche brachialen, doofen Formen nicht. Ich glaube, deshalb ist dieser Solidarisierungseffekt auch so stark.
Vielleicht kommen wir mal ganz kurz auf die Träger von Antisemitismus. Es gibt ja viele Forscherinnen und Forscher, die sagen, es ist jetzt aus unterschiedlichen Richtungen höchst problematisch. Einmal natürlich die Rechten, die Rechtsextremen, deren Geschäft das ja unter anderem ist. Dann die Linken, die Linksradikalen. Dann aber auch die schon angesprochene bürgerliche Mitte. Herr Rabinowitsch, wie ist das denn in Österreich?
Das ist natürlich ein allgemeines Phänomen, wie wir wissen. Antisemitismus ist ja immer der Antisemitismus der anderen. Das heißt, man sieht ihn so wie beim Mundgeruch immer nur beim anderen. In Wirklichkeit ist es ein allgemeines Kulturphänomen, das sich durchzieht. Ich möchte noch hinzufügen, was sehr wichtig ist und unterstreichen. Ja, also tatsächlich, auch ich kann bestätigen, dass man sich manchmal die Frage stellt, aha, der Rückgang gewissen Einladungen oder die Ausladung, womit hat das eigentlich zu tun? Nicht? Das ist die eine Frage. Dann passiert natürlich manchmal auch etwas überhaupt nicht kulturell, sondern auf der Straße, dass mich jemand erkennt, was in Wien passieren kann, und sich mit Auschwitz von mir verabschiedet, von meiner Frau und von mir. Dann geschieht es auch, dass wir hier die sehr aktive jüdische Hochschülerinnenschaft haben, die in alle Richtungen aktiv ist, also auch sehr stark gegen Rechtsextreme. Davon haben wir ja in Österreich genug. Die Freiheitliche Partei ist ja sehr stark. Und wenn die dann aber trotzdem auftreten, treffen sie auf Antisemitismus aus allen Seiten. Die machen normalerweise jedes Jahr eine Party am Campus. Balagan heißt diese Party. Dieses Jahr haben sie das nicht machen können, aus Sicherheitsgründen. So sieht das aus. Ja? Und was man auch bemerkt, ist, dass Leute, die im ganz normalen Bereich arbeiten, sofort angesprochen werden von ihren Kunden, Kundinnen mit, naja, jetzt braucht ihr euch aber nicht zu wundern, dass man euch nicht mag. Ich habe das übrigens selbst auch schon gehört. Und das kommt aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Sie haben sie schon angesprochen, diese verschiedenen Richtungen. Und es kommt dann aber auch immer wieder diese Versicherung, bei uns sogar bis hinein in politische Repräsentanten, zumindest der Vergangenheit, also ehemalige, die dann sagen, ja, wir wollen das ja natürlich nicht. Aber schuld daran ist die israelische Regierung Netanyahu. Das ist ein besonders interessanter Umgang. Ich sage das als jemand, der kurz vor einer Reise nach Israel steht und dort sicherlich auch demonstrieren wird gegen diese Regierung. Das ist aber davon völlig unbenommen, dass nämlich wirklich umgedreht wird, etwas, was wir schon eigentlich diskutiert hatten und erklärt hatten und was teilweise schon viel besser verstanden worden war in der Öffentlichkeit, dass nämlich Antisemitismus nicht die Schuld der Juden ist, sondern dass Antisemitismus Schuld der Antisemiten ist. Und dass, wenn jemand jüdische Restaurants, jüdische Menschen, jüdische Künstler verantwortlich macht für die eine oder andere Politik und das dämonisiert, dass das daran liegt, dass es Antisemitismus gibt. So, das heißt, wir haben einen Bereich einer sehr unterschiedlichen Art und wir haben eine sehr komplexe Diskussion darüber. Das muss man schon auch festhalten. Denn natürlich reden wir auch über einen Diskurs des allgemeinen wechselseitigen Verdachts. Was ich damit meine ist, wenn jemand eine Kritik äußert, dann wird sehr schnell gesagt, das hier ist antisemitisch, worauf der andere wiederum sagt, das ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Form der Delegitimation jeglicher Kritik. Ne? Denn es kommen ja sehr selten Leute auf einen zu, sehr selten, manchmal passiert, die einem sagen, ich bin Antisemit. Sondern die meisten sagen, ich habe nichts gegen Juden, aber. Und insofern reden wir über ein Phänomen, das nicht offen vor sich hergetragen wird, aber in der Massivität, wie wir es erleben, nicht zu leugnen ist. Wenn zum Beispiel auf der Universität der Angewandten, auf der ich unterrichte, jetzt gerade nicht, aber unterrichtete vor kurzem, eine Demonstration stattfindet, wo gesagt wird, dass den Kibbutzniks, die da umgebracht worden sind, das Recht geschah, denn man dürfe die nicht humanisieren. Das heißt, es wird jeder Israeli als Opfer gekennzeichnet, als Täter eigentlich, muss ich sagen, schuldig gesprochen für seine eigene Ermordung.
Wir haben jetzt viele Zuschreibungen und Beispiele gehört von Ihnen. Schauen wir doch mal drauf, wie man das möglicherweise bekämpfen könnte. Frau Lorenzini, Sie arbeiten ja als Pädagogin, sind Sie Professorin und wissenschaftlich schon sehr lange in diesem Bereich, auch was Schulen angeht, Jugendliche, aber auch junge Erwachsene. Was sind denn die Ansätze, die es gibt, um dem entgegenzuwirken?
Das ist ja eine Debatte, die schon vor dem 7. Oktober sehr breit geführt wurde und wo jetzt immer die Frage im Raum steht, warum hat das alles so wenig gefruchtet? Und ich glaube, es wird so eine Falle auch ganz gut deutlich in unserem Gespräch gerade, so eine Falle, die Israelis auch gestellt wird, die wir übrigens auch, ich mache nochmal einen kleinen Schlenker über unsere Studien, die uns da auch so aufgefallen ist, dass die israelischen Interviewpartnerinnen ganz oft bereits zu Beginn des Interviews so eine Distanzierung von der Regierung vornehmen, sich als links einordnen. Also dass dieser Druck, der auf Israelis aufgebaut wird, so zu unterteilen, ne, in die, die noch da sein dürfen sozusagen oder sprechen dürfen, in die Guten und die Bösen, dass das bereits so stark im Diskurs verankert ist, dass man ganz leicht eben diese Falle tappt, Israelis müssten sich erstmal verorten und distanzieren, bevor sie sozusagen als Menschen sprechen und sich zeigen dürfen. Was dagegen hilft, das ist ja in der Diskussion zur Bildungsarbeit gegen Antisemitismus sind das ja sehr, sehr alte Einsichten von Adorno, schon sehr früh formuliert, dass Bildung nur sehr begrenzt gegen Antisemitismus hilft, eben aufgrund dieser hochaffektiven, emotionalen Verankerung, aufgrund der Identitätsstiftung und Sinnstiftung, die das antisemitische Weltbild bereithält. Und darum viele Bildungsansätze, gerade wenn sie vor allem über Information laufen, über Informationsvermittlung, auch wenig nachhaltig sind und wenig sozusagen so eine analytische Kompetenz schärfen, um gerade diese Umwegkommunikation des Antisemitismus, die ja gerade beim israelbezogenen Antisemitismus sehr ausgeprägt sind, wo die Begriffe Jude gar nicht mehr genutzt werden und dennoch sozusagen diese Dämonisierung stattfinden, wo das wenig greift. Andere Ansätze, die zur Kritik stehen, sind die der Begegnungspädagogik, dass es eben auch schon angesprochen wurde, dass Antisemitismus irgendwie immer als jüdisches Problem verstanden wird und nicht als Problem der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft. Und was sozusagen die Diskussion deswegen so anspruchsvoll macht, aber wo ich für plädieren würde oder wo auch so eine gewisse Übereinkunft mittlerweile in der antisemitismuskritischen Bildung besteht, dass es diese reflexiven Zugänge braucht, um an die Funktionalität des Antisemitismus heranzukommen und sozusagen auch die Reaktionen auf zum Beispiel den Nahostkonflikt oder diese Art, wie Diskurse geführt werden, da die eigenen Reaktionen und Verortungen zu reflektieren, das als ein Ansatzpunkt, warum wird gerade hier so stark reagiert. Dann wird auch empfohlen, biografisch zu arbeiten und klassische Orte sind da die Familie, wo sozusagen antisemitische Sprache durch Andeutungen, durch vermeintliche Witze, Codes weitergetragen wird, aber auch die institutionellen Kontexte, die Art, wie Wissen über jüdische Communities und über das Judentum vermittelt wird, wo bestimmte Assoziationen sofort hergestellt werden, nämlich indem das Judentum einmal verknüpft wird direkt mit der Shoah und zum anderen mit dem Nahostkonflikt und eben nicht erstmal als eine Identität, als eine biografisch sehr breite Geschichte.
Vielleicht hier ganz kurz zwischendrin. Nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ganz zwischendrin, Social Media oder das Internet spielt da ja auch erfahrungsgemäß eine große Rolle. Und gerade jetzt in den Auseinandersetzungen über den Gaza-Krieg, über all das drumherum, wird ja auch oft zum Beispiel Anne Frank vereinnahmt. Also Anne Frank wäre sicher für die Palästinenser so in diese Richtung. Das ist ja auch schon ein Universum an sich, wo man mit dem, was Sie jetzt schildern, vielleicht jetzt nicht so weit kommt, oder?
Genau, das wäre so ein Beispiel, was für Bedürfnisse da drin stecken. Das ist gerade übrigens sehr verbreitet, eigentlich jüdisches Wissen und jüdische Geschichte zu vereinnahmen, auch Begriffe zu nutzen, zu überformen und im Grunde dann im israelbezogenen Antisemitismus zu verpacken. Und sicherlich ist diese Social-Media-Kompetenz hier ein wichtiges Thema. All das möchte ich aber betonen, ist auch deswegen so anspruchsvoll, weil die Vermittelnden selbst, Lehrkräfte, Erzieherinnen, Bildnerinnen, ja nicht sozusagen frei davon sind. Und zudem eben in diesen Traditionslinien, wie Antisemitismus in Deutschland bearbeitet wird, das ist die der Historisierung, das ist die der Objektifizierung von Juden und Jüdinnen, es ist die Distanz und es ist aber auch die Annahme der jüdischen Nichtpräsenz, in der davon ausgegangen wird, dass sozusagen Bildungsformate über Antisemitismus in der Regel ohne jüdische Anwesenheit stattfinden. Dementsprechend sind entsprechende Bildungsangebote oft nicht betroffenenorientiert gestaltet. Und jüdische Schülerinnen an öffentlichen Schulen schildern das sehr eindrücklich auch in unseren Studien, wie entsprechend Antisemitismuserfahrungen gerade in Unterrichtssettings gemacht werden, die eigentlich über Antisemitismus aufklären sollen und dem entgegenwirken sollen. Deswegen
zum Beispiel, so erklär uns doch jetzt mal den Nahostkonflikt oder wie?
Das wäre so ein Beispiel, ein sehr direktes, wenn jüdische Schülerinnen zu Adressatinnen und Stellvertreterinnen für alle möglichen jüdischen Themen gemacht werden und dann wahlweise die Shoah oder den Nahostkonflikt erklären sollen oder Antisemitismus erklären sollen, aber auch durch so exotisierende Ansätze, in denen dann beispielsweise im Ethik- oder Religionsunterricht zum Judentum gefragt wird, ob jemand Juden kennt oder ob Juden in der Klasse wären. Also das braucht einmal diese Betroffenenorientierung. Und zum anderen braucht es neben der Vermittlung von Wissen immer diese reflexiven und emotionsreflektierten Ansätze. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll für die Bildnerinnen und Lehrenden selbst, weswegen sozusagen wir diese Verankerung auch stärker in den Lehramtsstudiengängen, soziale Arbeitsstudiengängen, aber auch in der Therapieausbildung brauchen.
Ich würde das gerne kurz ergänzen. Also zu dieser Frage, was würde eigentlich gelingen, habe ich immer den Eindruck, wir müssen, glaube ich, erstmal verstehen sozusagen, dass diese Ansätze und das Verstehen von Antisemitismus und was möglicherweise hilft dagegen, dass wir das in einem Kontext verhandeln, in einer Kultur lebend, die seit sehr, sehr vielen Jahrhunderten auf allen Ebenen von antisemitischen Bildern und Narrativen geprägt ist. Und Kultur ist ein Wissensspeicher von Antisemitismus, in dem antisemitische Bilder konserviert werden, aber auch gewandelt werden. Wir sprechen immer von Antisemitismus zum Beispiel als Imagination von Lichtjuden über Juden. Und in dieser Imagination spielen die Künste natürlich eine herausragende Rolle, verändern antisemitische Bilder und machen die immer wieder für ein neues Publikum interessant. Der Beitrag aus unserer Arbeit oder aus unseren Erfahrungen zu dieser Frage, was kann man eigentlich tun gegen Antisemitismus, ist, man kann diese Situation, sage ich mal, versuchen umzudrehen und sagen, in Theatern, in Verlagen, in Museen arbeiten Menschen mit sehr hohen Kompetenzen im Umgang mit Texten und Bildern. Das heißt, wenn die Antisemitismus reflektieren und erkennen können, dann kann man diese Weitergabe von Antisemitismus auch unterbrechen. Vielleicht nicht überall und immer, aber man kann das tun. Und das heißt, wir brauchen einen Bezug auf Antisemitismus, der umfasst literarischen Antisemitismus, der umfasst visuellen Antisemitismus, der die Rolle von Erwachsenen in den Blick nimmt, der die Rolle von Institutionen in der Reproduktion von diesem Antisemitismus in den Blick nimmt und so weiter. Und dass man Antisemitismus immer so im Außen sieht und, sage ich mal, als was auf der Straße irgendwie passiert von Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, in der Pubertät sind und nicht gebildet oder so. Das ist wirklich in jeder Hinsicht ist das einfach falsch. Also es ist sozusagen etwas, was kommt aus der Hochkultur.
Wenn der Nahostkonflikt persönlich wird, darüber reden wir im SWR-Forum heute. Mit der Kulturwissenschaftlerin Stella Leder, mit der Pädagogin und Antisemitismusforscherin Friederike Lorenz-Sinai und mit dem Schriftsteller Doron Rabinowitsch. Herr Rabinowitsch, Sie wollten gerade schon was sagen.
Ja, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, die eigene Stimme zu finden und dabei klar und deutlich etwas dagegen zu setzen. Ich weiß nicht, ob wir den Antisemitismus überwinden werden können. Ich weiß es wirklich nicht. Aber was ich weiß ist, dass es wichtig ist, die eigene Stimme dagegen zu setzen. Ich meine, Stella Leder und ich, wir hatten ja miteinander auch schon zu tun in diesem Sinne, nicht?
Sie haben einen Text geschrieben, zusammen, der 7. Oktober, genau, direkt nach dem Hamas-Überfall.
Und es ging darum, und Stella Leder hat das auf die Bühne gebracht, und da geht es darum, dass man seiner eigenen Trauer Ausdruck verleihen kann. Das ist mal das eine. Einen wichtigen Punkt finde ich, wir kommen immer wieder zurück darauf, dass die jüdische Vergangenheit im Antisemitismus ausgelöscht werden soll. Und der Grund dafür liegt doch darin, dass diese antisemitische lange Geschichte, von der auch Stella Leder und auch Frau Lorenz-Sinai gesprochen haben, dass diese lange jüdische Geschichte durch Auschwitz, also durch das, was mit Auschwitz benannt wird, in Misskredit geraten ist, nicht wahr? Es wurde im Grunde genommen das antisemitische Weltbild, wenn man diese Geschichte erzählt, umgedreht, weil plötzlich waren die Juden die Opfer und nicht die bösen Täter. Und um das wieder auf die Füße zu stellen, um das antisemitische Bild wieder auf die Füße zu stellen, eignet sich die Hetze gegen Israel, eignet sich natürlich auch, dass man jetzt vom Völkermord reden kann und dass man das vorbringen kann mit diesen schwersten Anschuldigungen jenseits jetzt der Frage, dass Krieg ist, jenseits was geschieht. Und dagegen zu setzen, und ich sage es noch einmal, die eigene Stimme, das eigene Auftreten, das halte ich für wichtig. Und hier möchte ich doch noch einen Punkt sagen, und das ist, gleichzeitig ist diese eigene Stimme auch eine politische. Also wenn ich zum Beispiel sage, und ich beziehe mich jetzt auf das, was vor Frau Lorenz-Sinai gesprochen hat, wenn ich zum Beispiel sage, wo ich politisch stehe, ja, im jüdischen politischen und israelisch-politischen Bereich, dann tue ich das nicht, weil ich irgendeine Problematik damit habe, gegen den Antisemitismus zu stehen, sondern weil ich meine eigene Stimme zum Ausdruck bringe. Und das ist meine ureigene Stimme, dass ich auch Kritik äußere.
Der 7. Oktober Lesedrama für 4 Stimmen wurde uraufgeführt, ungefähr, wenn ich es richtig weiß, 7 Monate nach dem Hamas-Überfall auf Israel. Sie sind dazu nach Israel auch gefahren. Wie ist denn dieser Text entstanden?
Naja, es war so, dass ich eigentlich dem Wiener Burgtheater vorgeschlagen hatte, dass irgendetwas gemacht werden muss. Und sie sagten dann also, gut, dann vielleicht, dass ich eine Matinee oder einen Abend mache mit verschiedenen Texten von Autoren, Autorinnen. Und ich meinte, ehrlich gesagt, dass das der Sache nicht gerecht wird, sondern dass wir den Überlebenden zuhören sollten. Und ich fuhr dorthin und ich fuhr kurz nach den Massakern im Jahr 23 in die Kibbutzim, die ich erkannte. Einen dieser Kibbutzim haben meine Tante und mein Onkel gegründet, Kibbutz Magen. und wo ich dort auch gearbeitet habe und war auch bei dem Ort des Nova Festivals und habe mit Leuten geredet und habe sehr früh schon zu tun gehabt mit den Verwandten der Geiseln, mit den Familien. Und das prägte diese Arbeit. Aber dann kamen wir drauf, dass der alleinige Text der Zeugen, Zeuginnen noch einen Prolog braucht, den ich dann schrieb, um das überhaupt aushalten zu können und einordnen zu können.
Wir merken, es gibt keine Gebrauchsanweisung, um israelbezogenen Antisemitismus oder andere Formen des Antisemitismus sofort gleich erkennen zu können, aus unterschiedlichen Gründen, die Sie jetzt genannt haben. Ich habe nichts bewegt. Diese bittere Bilanz hat Ignaz Bubis zum Ende seiner Amtszeit als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland gezogen. Zitat: Die Mehrheit hat nicht kapiert, worum es mir gegangen ist. Er habe versucht, die Falschen aufzuklären, hat Bubis gesagt. Ich hätte nicht die Schüler, sondern die Lehrer aufsuchen müssen. Frau Lorenz-Sinai, wie ist Ihre kurzfristige Perspektive? Wie wird sich dieses Thema israelbezogener Antisemitismus, Antisemitismus in Europa weiterentwickeln?
Wir beobachten, dass es wirklich eine neue Festigung und Normalisierung des institutionellen Antisemitismus gibt in den tragenden Institutionen der Gesellschaft. Und das ist sicherlich auch so ein Seismograf oder Gradmesser, wo sich die Lage hinbewegen wird, inwieweit es gelingt, das weniger zu einer Frage von Sensibilisierung oder so ein bisschen willkürlicher Betroffenheit zu machen, sondern zu einer Frage von ernst gemeintem Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Soweit.
Frau Leder, der Schriftsteller Stefan Hermlin ist Ihr Großvater. Sie beraten unter anderem Kulturinstitutionen. Was nehmen Sie denn kurzfristig dann dabei in den Blick?
Ich glaube, man kommt gar nicht drum herum. Es gibt einen großen Pessimismus im Moment, der, glaube ich, alle Menschen beschäftigt und ergreift, die sich mit Antisemitismus befassen zurzeit. Mich beschäftigt sehr die Frage, die meine Freundin und Lehrerin und Kollegin Rachel Salamander gefragt hat, kurz nach dem 7. Oktober, nämlich, was ist eigentlich mit unserer Würde in dieser Situation? Das ist vielleicht eine Frage, die anschließt an das, was Doron vorhin gesagt hat. Was ist mit der eigenen Stimme in dieser Situation? Und das will ich deshalb nochmal sagen, weil neben dieser Beratungsarbeit, die ich mache mit Kulturinstitutionen zum Thema Antisemitismus, natürlich auch immer die Frage ist für uns als Leute, die selber auch künstlerisch arbeiten, wie bewegen wir uns eigentlich in diesen Kontexten und wie können wir das überhaupt noch tun? Ich versuche mich immer wieder neben dieser Auseinandersetzung mit Antisemitismus auf den Standpunkt zu stellen, wenn wir uns in Institutionen bewegen, die Kunst machen, dann geht es auch um künstlerische Qualität. Deshalb geht es eben gerade nicht um die Einschränkung von Kunstfreiheit oder so ein Blödsinn, sondern es geht um das konkrete Debattieren in diesen Kontexten von, ist das originelle künstlerische Position und Perspektive, die hier entwickelt wird, oder rufen wir eigentlich nur noch ein Klischee nach dem anderen auf und beziehen uns in der Weltbeschreibung, die wir vornehmen, immer nur auf das, was der andere vor mir geäußert hat als Gerücht. So, ich glaube persönlich, es gibt eigentlich nichts mehr, was wir politisch noch sagen können. Eigentlich können wir nur noch künstlerisch arbeiten in dieser Suche der eigenen Position und der eigenen Stimme.
Herr Rabinowitsch, Sie haben das Schlusswort.
Ich denke, dass wir in einer Krisenzeit nicht nur in Bezug auf Antisemitismus leben und wir sehen ein Aufsteigen autoritärer Kräfte, rechtsextremer, aber auch dschihadistisch, islamistischer. Und das lässt mich nachdenklich sein gegenüber unseren Kindern. Ich möchte allerdings sagen, dass ich das unterstreiche, was bisher gesagt worden ist, nämlich gerade in einer solchen Situation, sehr viele Leute sagen mir, dass sie, wenn sie ins Taxi steigen, dann nicht Hebräisch reden oder dass sie ihre Zeichen wegstecken. Ich muss zugeben, bisher beobachtete ich an mir, dass ich dann mehr als vorher dazu neige, Hebräisch zu reden oder jetzt die gelbe Schleife anzustecken. Und ich glaube, das ist nicht sinnlos, in diesen Situationen tatsächlich von etwas wie Würde zu sprechen und das Menschsein zu verteidigen. Aber dieses Menschsein ist in diesem Fall nicht unabhängig von dem zu sehen, was Jude sein bedeutet. Und ich bin da nicht bereit, nicht zurückzukämpfen. Besser gesagt, wenn ich als Jude angegriffen werde, ich zitiere Hannah Arendt, werde ich mich als Jude verteidigen. Und das ist sehr wichtig in dieser Situation, gleichzeitig aber auch eine menschliche Zukunft gemeinsam sehen zu wollen und sich nicht einzukapseln. Und für mich bedeutet das ganz persönlich meine Arbeit. Stella hat schon davon auch gesprochen, Mir geht es darum, zur Sprache zu bringen, was sie mir verschlägt.
Was sagen Sie als Jude dazu, wenn der Nahostkonflikt persönlich wird? Darum ging es im SWR Kulturforum mit dem österreichischen Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch, Stella Leder vom Institut für Neue Soziale Plastik in Berlin und mit Friederike Lorenz-Sinai, Professorin für Methoden der sozialen Arbeit und Sozialarbeitsforschung an der Fachhochschule Potsdam. Ich danke der Runde für die Diskussion und am Mikrofon war Andrea Beer.